Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. Es gibt wohl kaum einen Menschen, der in unseren westlichen Kulturkreis hineingeboren wurde, der die sogenannten 10 Gebote nicht kennt, selbst wenn er oder sie nicht einer christlichen Kirche angehört. Im Sommer-Sci-Heft des Jahres 1990 hat Aldracker einen Artikel unter der Überschrift »Die 10 Gebote aus der Sicht des Vedanta« veröffentlicht. Da 1990 vielen unserer Hörerinnen und Hörer der Name Sai Baba und deswegen auch die Sci-Hefte noch nicht bekannt waren, möchten wir Ihnen gerne heute diesen interessanten Artikel zu Gehör bringen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Swami hat gesagt, dass die Bibel in ihrer ursprünglichen Form ein Shruti, das heißt, das, was gehört wird, gewesen ist. Eine direkte göttliche Eingebung. Das wird vielleicht an keiner anderen Stelle so deutlich wie an den 10 Geboten, die Mose auf dem Berg Sinai von Gott empfing. In der Bibel heißt es, die 10 Gebote seien so wichtig gewesen, dass Gott selbst sie mit seinem Finger auf 2 Steintafeln schrieb. Hier ist ein Auszug aus dem Bibeltext.
Als nun der 3. Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr, im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch in einem Schmelzofen. Und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posauneton ward immer stärker. Und Mose redete. Und Gott antwortete ihm laut. Und Gott redete alle diese Worte.
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Lasst uns das 1. Gebot betrachten. Worin besteht die tiefere Bedeutung dieser Anweisung, der hier so großes Gewicht gegeben wird und die alle anderen Gebote, welche das menschliche Leben ordnen, überschattet? Hinter dem 1. Gebot steht die Erkenntnis, dass wir unser ganzes Leben lang und alle Zeit in die ununterbrochene Gegenwart des einen Gottes eingetaucht sind, des Gottes, der ohne einen zweiten ist. Er führt das ganze Universum und alle anderen Welten, die im Bereich der uns möglichen Wahrnehmung liegen, mit seiner bewussten, erhabenen Gegenwart und zur gleichen Zeit hat er seinen Wohnsitz in allen Herzen als innewohnender göttlicher Geist und als innerster Beweggrund. Swami sagte zu Dr. Hislop, Es ist mein unmittelbares Erleben, dass ich im Herzen eines jeden Wesens lebe. Das ist die Essenz dieses Gebotes, die Einheit Gottes. Als Jesus gefragt wurde, welches das vornehmste Gebot sei, da antwortete er: Gott ist einer, es gibt keinen anderen, und darum sollen wir ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist die wesentliche Botschaft aller großen Religionen. Wenn von einem göttlichen Leben die Rede ist, das sich selbst in endloser Vielfalt verschiedener Formen ausdrückt. Doch alle diese scheinbar voneinander getrennten Leben sind in Wirklichkeit eins in ihm. Folglich sind wir also immer Kinder im Hause unseres Vaters, wir sind also alle Geschwister. Darum ist der Ausgangspunkt der Reise der, dass man von der Einheit Gottes weiß und sie tatsächlich erfährt. Wir müssen zu der tiefen Überzeugung gelangen, dass es weder auf dieser Erde noch irgendwo im Universum, weder im höchsten Himmel unserer Träume noch in der schlimmsten Hölle unserer Furcht einen Ort gibt, an dem wir uns außerhalb des allumfassenden Kreises der göttlichen Einheit befinden würden. Wir können uns vor ihr nicht verstecken. Wir können ihr nicht entkommen. Diese Einheit, der eine Gott, ist überall und es gibt keinen Ort und kein einziges Wesen, in dem er nicht ist.
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
Um die Kernaussage des zweiten Gebotes zu verstehen, müssen wir nach seinem Namen fragen. Welches ist der Name in Wirklichkeit, den wir nicht missbrauchen sollen? Mose fragte Gott direkt: Wie ist dein Name, Herr? Bitte sage mir deinen Namen. Und Gott antwortete ihm aus dem brennenden Dornbusch: Ich bin. Das ist mein Name. Ich bin, der ich bin. In diesem Ich Bin begegnen wir dem entscheidenden Bindeglied zwischen Gott und uns. Eben diese Worte benutzen wir als Subjekt des Satzes, wenn wir von uns selbst sprechen. Wenn ich sagen sollte, ich bin Drucker, würde ich damit den Namen Gottes aussprechen. Das Ich Bin als Teil dieser Feststellung betrifft Gott. Und Drucker bezeichnet den Teil, welcher der Veränderung von Name und Form unterliegt. Ich Bin ist in Ewigkeit unveränderlich, im höchsten Maße kraftvoll und frei von jeglicher Begrenzung. Und es ist in der Lage, in unendlich viele andere umgewandelt zu werden. Drucker oder jede andere Bezeichnung dieser Art dagegen ist endlich, begrenzt, vergänglich und kraftlos, denn es besitzt keine Eigenexistenz aus sich selbst heraus. Ohne dieses Ich Bin ist es seinem Wesen nach nichts als eine Luftspiegelung, ein Wahn. Ich Bin oder auch nur Ich ist eine göttliche Essenz in jedem und allen. Am Abend, sagte Swami, kehren tausende Ehemänner von der Arbeit heim und klopfen an ihre Haustüren. Tausend Ehefrauen fragen: Wer ist da? Und alle antworten: Ich bin's. Jeder gebraucht dasselbe Ich, um sich selbst zu bezeichnen. Und in was für einen Zustand man auch immer sein mag, sei es im Wachen, Träumen, im Tiefschlaf oder in der höchsten spirituellen Verzückung, das Ich bleibt, denn es ist unwandelbar, allgemein und zeitlos. Swami hat von diesem Ich Bin gesagt, es sei die göttliche Süße, die alle Dinge, die das Universum enthält, durchdringt, als der unwandelbare Nährboden, der all den wechselnden, sich wandelnden Namen und Formen zugrunde liegt. Dieses Ich ist es, worauf sein leuchtendes Hervortreten und seine Anwesenheit in allem Geschaffenen beruht. Ich bin das Selbst im Herzen aller Wesen, sagt er in der Gita. Ich bin der Anfang, die Mitte und das Ende. Und jedes Mal, wenn wir Ich oder Ich Bin sagen, bestätigen wir damit, dass Gott ist. Und was noch mehr ist, wir sagen damit, dass er in uns ist, denn wir verbinden es ja mit unserem eigenen Namen. Sagt aber jemand, ich bin nur ein erbärmlicher Sünder, ein gemeiner, unwichtiger Niemand, muss es sich um eine Unwahrheit handeln und ist daher gleichbedeutend mit einem Missbrauch des Namen Gottes. Sag, ich bin ein Kind der Unsterblichkeit oder ich bin die Verkörperung von Liebe und Frieden und Freude. Das sollst du nicht nur sagen, sondern es in deinem Leben auch verwirklichen, sagt Swami. Das ist die richtige Art, Gottes Namen zu verherrlichen. Mach dein Leben zu einer Botschaft, ebenso wie mein Leben meine Botschaft ist. Lebe in Liebe, lebe in Gott, denn das bist du wirklich. Und in der Bibel sagt er, ihr seid ein heiliges Volk, seid ein Licht allen Völkern, seid allen ein Vorbild. Darum müssen wir also dieses Ich Bin, dass wir mit unserer eigenen Identität belegen und das immer ein Teil von uns ist, nur mit dem in Verbindung bringen, was es in Wirklichkeit ist, nämlich Gott selbst, der sich durch das Gute in uns offenbart.
Drittes Gebot, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun.
Wie schon im vorhergehenden Abschnitt gesagt, besteht unsere hauptsächliche Sendung in diesem Erdenleben darin, unser Leben zu einer Botschaft der Reinheit und der Vollkommenheit zu machen, ebenso wie sein Leben, wenn er die menschliche Gestalt annimmt, eine Botschaft der Reinheit und Vollkommenheit ist. Indem wir unser Leben in Gottes Liebe und Hingabe erfüllen und indem wir daran mitarbeiten, neue Ordnung und Harmonie um uns herum zu schaffen, werden wir auf ganz natürliche Art Schritt für Schritt zur Erkenntnis und Verwirklichung der Einheit geführt. Wenn unser Beispiel dann in der Gesellschaft Schule macht, werden wir feststellen, dass der ideale universelle Zustand, den wir die Bruderschaft der Menschen und die Vaterschaft Gottes nennen, eine stetige Anziehungskraft ausübt. Dieser Zustand ist eine Einheit, die sowohl zu unserem persönlichen wie auch zum kollektiven Ziel wird. Doch diese Einheit kann nicht verwirklicht werden, solange wir uns selbst nur als Körper und Person, also Mind, verstehen und nicht als Teil des göttlichen Selbst, Spirit. Wenn jemand sich selbst als Teil des göttlichen Selbst versteht, erkennt er, dass Teilen und Geben die Voraussetzung für Wachstum ist. Geistiger Reichtum vermehrt sich durch seinen Gebrauch, er vergeht nicht. Noch während wir ihn hergeben, vervielfältigt er sich in unseren Händen. Noch während wir ihn mit anderen teilen, besitzen wir ihn vollständiger. Darum muss das Gefühl der Einheit, welches alles Leben einschließt, seine Wurzeln im göttlichen Selbst haben. Es gibt 2 Gesetze, welche die Evolution der Seele bestimmen. Das eine betrifft ihr zeitliches Kleid, den Körper, die Person, Mind. Das andere betrifft das göttliche Selbst, eben Spirit. Das Gesetz des stofflichen Körpers ist das von Tat und Folge, also Aktion und Reaktion, beziehungsweise das Gesetz des Karma, nach dem auf jedes Handeln eine bestimmte Wirkung erfolgt. Durch dieses Zusammenspiel entwickelt sich der gröbere Teil unseres Wesens. Darum gedeiht der Körper aufgrund von wohlgezieltem Tun. In vergleichbarer Weise lebt und gedeiht das göttliche Selbst, also Spirit, welches in diesen äußeren Körpern und Personen ist, durch das Opfer. Das ist das zweite Gesetz, das Gesetz der Entsagung: Verzicht auf dich selbst und lebe. Gib und du wirst bekommen. Im Einklang mit dem Gesetz des Lebens zu sein, bedeutet, in der Welt gut und fleißig zu arbeiten, durch unser Tun Ordnung und Harmonie zu schaffen, überall dem Leben zu dienen und die Früchte unserer Arbeit Gott zu überlassen. Im Einklang mit dem Gesetz des göttlichen Selbst, also Spirit, zu sein bedeutet, auf alle weltlichen Aktivitäten und Bindungen zu verzichten und uns der heiligen Gemeinschaft mit Gott hinzugeben. Ein Fuß in der Welt, den anderen im göttlichen Selbst. Auf der einen Seite harte Arbeit und auf der anderen Seite Ergebenheit und Glaube an Gott. Die Bibel lehrt uns das. Lehrt uns diesen zweiteiligen Entwicklungsweg der Seele zur Verkommenheit und Einheit. Es wird uns nahegelegt, uns 6 Tage lang mit intensiver und sinnvoller Arbeit zu beschäftigen und dann am 7. Tag auszuruhen, um diesen Tag zum Dankfest Gottes zu machen. Es ist nicht notwendig, dieses Gebot buchstabengetreu zu befolgen. Was zählt, ist die innere Einstellung. Wir sollen den Großteil unserer verfügbaren Zeit mit aktivem Engagement in der Welt verbringen und auf die Früchte unseres Tuns verzichten und sie dem Herrn überlassen. Aber zusätzlich und unabhängig von unserer Arbeit müssen wir uns auch regelmäßig eine bestimmte Zeit herausnehmen, wo wir uns jeder weltlichen Aktivität völlig enthalten und uns ganz und gar Gott allein hingeben. Das ist die Bedeutung dieses dritten Gebotes. Man kann darunter eine tägliche Zeit der geistigen Übung verstehen, wie zum Beispiel den Lobpreis Gottes singen, also Bhajan, meditieren oder den Namen Gottes wiederholen, Japa. Man kann darunter aber auch verstehen, einen Tag der Woche in Ruhe und Besinnung auf Gott zu verbringen, wie es das Gebot wörtlich sagt.
Viertes Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst und es dir wohl ergehe auf Erden.
Dieses Gebot entspricht vollkommen Swamis Lehre und dem ewigen Gesetz Sanatana Dharma, dass Vater und Mutter als göttlich angesehen, geliebt, geehrt und geachtet werden sollen. Dabei kann es sich nur um eine symbolische Rückzahlung in Form von Dankbarkeit handeln, dafür, dass sie das Opfer auf sich genommen haben, uns auf die Welt zu bringen, uns liebevoll zu nähren und aufzuziehen und sich selbst dadurch die Wahrnehmung vieler eigenen Interessen und Annehmlichkeiten zu verwehren. Hier haben wir es mit einer direkten Feststellung des karmischen Gesetzes zu tun. Liebe deine Eltern, und du wirst als Elternteil geliebt werden. Liebe deine Eltern, und durch deine liebevolle Pflege wirst du ihnen zu einem langen und erfüllten Leben verhelfen und damit selbst ein langes und erfülltes Leben erreichen. In gewisser Hinsicht sind wir unsere eigenen Eltern. Infolge unserer Handlungen in anderen Verkörperungen und in früheren Leben sind wir in diesen unseren heutigen Körpern zur Welt gekommen. Um unsere Schulden aus jenen vergangenen Handlungen zu bezahlen in Form von Leiden und Freuden, haben wir die Umstände unserer jetzigen Verkörperung ausgewählt, einschließlich unserer Eltern. Sie sind das beste Werkzeug dafür, unsere Schulden auszugleichen und Gott zu erreichen. Für uns sind sie die Liebe selbst. Und wenn sie durch dick und dünn, durch gute und böse Zeiten hindurch zu der Verkörperung dessen werden, was in uns liebt, dann verschwinden die Unterschiede. Vater wird eine vertraute ältere Ausgabe meiner selbst, Mutter wird der süße, göttliche, mütterliche und sich verschenkende Aspekt meiner selbst. Wie immer die äußere Form auch beschaffen sein mag, meine Liebe sieht nicht die Unterschiede, sondern die wesentliche Einheit. Sie erkennt in ihnen andere Manifestationen meiner selbst. Auf diese Weise tun wir den ersten siegreichen Schritt auf einer sich ausdehnenden Kreisbahn, die uns weg vom kleinen, selbstsüchtigen Ich hin zu einem selbstlosen Ich trägt. Schließlich umfasst diese Welle der Selbsterkenntnis das ganze Universum. Denn unser Ich entdeckt sich selbst in allem und weiß sich eins mit Gott. Das vierte Gebot enthält ein großes Versprechen: Göttlichkeit durch Einheit auf dem Weg über die Liebe zu den Eltern und zu Gott.
Fünftes Gebot: Du sollst nicht töten.
Dies ist ein sehr knapper und einfacher Satz. Und doch hat dieses Gebot wahrscheinlich mehr als jeder andere Ausspruch, der je getan wurde, dazu beigetragen, die kleinen, aber dennoch wesentlichen Veränderungen in der sozialen Einstellung herbeizuführen, die sich in den vergangenen 3500 Jahren in der westlichen Welt herausgebildet hat und der wir eine erhöhte Wachheit des Gewissens überall auf der Welt zu verdanken haben. Wir haben es hier mit einem sozialen und ethischen Gesetz zu tun. Es gebietet uns, unsere Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten mit Hilfe der Rechtsprechung beizulegen, statt zum Schwert zu greifen. Es will uns sagen: Halte deinen Zorn und deine Leidenschaft im Zaum, sei geduldig und beherrscht und gleichmütig, denke nach, bevor du handelst. Verhalte dich wie ein zivilisiertes, selbstbeherrschtes und diszipliniertes menschliches Wesen. So du willentlich ohne Not und willkürlich Leben zerstörst, verdunkelst du deine Unterscheidungskraft, lädst dir Sünde auf und vergrößerst die Kluft zwischen dir und dir selbst und Gott. Sogar in deinem eigentlichen Sein wirst du zum Fremden werden, in einem fremden Land, und selbstgeschmiedete Ketten werden dich niederzwingen. Im weitesten Sinne ist dies ein Gebot der Gewaltlosigkeit, Ahimsa. Es ist das Gebot, alles Leben zu ehren und zu achten. Für die erwachende Seele enthält dieses Gebot die Wahrheit, dass jedes Leben gleichermaßen zu pflegen und wertzuschätzen ist, denn alle sind Verkörperungen des einen göttlichen Lebens. Die Propheten und Psalmisten singen von einer Welt des Friedens, in der selbst die starken Völker ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Es herrschte Frieden mit allen Nachbarn ringsum, und sie wohnten sicher, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern, Kühe und Bären werden zusammen weiden und ihre Jungen miteinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Dies ist Gewaltlosigkeit, Ahimsa im wahrsten Sinne. In der lyrischen Dichtung des 23. Psalms hat sich vielleicht ihren schönsten Ausdruck gefunden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Im Bild des Hirten verbirgt sich die Vision von einer Welt ohne Gewalt, von einem Himmel auf Erden, der das eigentliche Zuhause unserer Seele ist.
Sechstes Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen.
Dieses Gebot lehrt uns, die Ordnung der Ehe zu ehren und dadurch die Unverlässlichkeit der Familie und des Heims zu schützen. Es geht Hand in Hand mit dem vierten Gebot, denn wie sollten wir unseren Vater und unsere Mutter wahrhaft ehren und achten, wenn nicht ihr Gelöbnis der Treue gewahrt bleibt und wenn nicht die Ehe, das Heim und die Familie, die sie gegründet haben, gesichert sind. Swami hat von der Ehe gesprochen als der Vereinigung zweier Seelen mit dem Ziel, Selbstkontrolle und Selbstlosigkeit zu erlernen. Er sagte, das Ego ist sehr schädlich. Um das Ego sterben zu lassen, werden Mann und Frau zur Ehe zusammengebracht, denn so können sie lernen, sich aneinander anzupassen und ihr Ego zu vergessen. Die Ehe ist ein heiliges Band. Jeder ist halb. Ein halb plus ein halb ergibt eins, nicht zwei. Ich plus ich ergibt wir. Für die Menschen, die von ihren Sinnen regiert werden, hat Gott die eheliche Vereinigung geschaffen, damit sie Befriedigung finden und damit ihnen geholfen wird, Selbstbeherrschung zu entwickeln. Wir sehen also, dass die Ehe eine wichtige spirituelle Werkstatt ist, in der man lernen kann, Meisterschaft über Selbstsucht, Sinnlichkeit und die niederen Veranlagungen der eigenen Natur zu erlangen. Gleichzeitig hilft die Einrichtung der Ehe uns dabei, höhere Eigenschaften wie tätige Liebe, Verständnis, Mitgefühl, Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft zu entwickeln. Ehebruch ist der größte Feind der Ehe, denn er lässt sie zerbrechen und beraubt damit jede Seele der Gelegenheit, entscheidende Siege über die eigene niedere Natur zu erringen. In diesem Gebot ist noch eine tiefere wesentliche Lehre enthalten, welche nicht die konkrete Ehe zweier Personen betrifft, sondern die innere spirituelle Ehe zwischen dem männlichen und dem weiblichen Aspekt unseres eigenen Wesens, den beiden Ichs in uns, deren Bestimmung es ist, zu einem Selbst vereint zu werden. Die Rede ist von der natürlichen Hochzeit zwischen dem Individuellen und dem Universellen, zwischen Mensch und Gott, zwischen der vereinzelten Seele, Jiva, und der Allseele, Atma, zwischen irdischer Natur und göttlichem Geist, Spirit, und Welt, Ich, Mind und Seelen-Ich. Die Pflicht des Welt-Ichs besteht darin, seinen Ursprung, das seelische Ich, zu lieben, zu verehren und ihm zu dienen. Wenn aber das Welt-Ich seine ganze Aufmerksamkeit dem Sog der Sinne schenkt und sich von ihnen ins Äußerliche ziehen lässt, statt seinen Blick nach innen zu richten und seinem Herrn zu dienen, dann kommt es so weit, dass wir uns ganz mit dem nach außen schweifenden Welt-Ich identifizieren und somit Ehebruch begehen, die Ehegelübde brechen und unser Geburtsrecht verfallen lassen. Denn dies ist die Ehe, die wahrhaft im Himmel geschlossen wird. Wir werden nur zu dem Zweck als Menschen auf der Erde geboren, um unsere eigentliche Wirklichkeit zu erkennen und zu leben. Das Denken ist uns beigegeben worden als ein Werkzeug, mit dessen Hilfe wir das Ziel erreichen können. Swami hat oft gesagt, das Denken allein ist der Schlüssel zur Befreiung oder Verhaftung. Das Denken muss sich dem Diktat des Herzens fügen, denn das Herz weiß um die wahre Aufgabe unseres Lebens. Wenn das Welt-Ich sich nach den Wünschen richtet, die es nach außen lenken, ist unser Leben ein Schlag ins Wasser. Und das ist eine der größten Sünden, die man begehen kann, denn damit verschleudern wir diese seltene Gelegenheit, die uns gewährt wurde, damit wir die Einheit verwirklichen und mit unserem göttlichen Ursprung verschmelzen können.
Siebentes Gebot, du sollst nicht stehlen. Achtes Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deine Nächsten. Neuntes Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Und das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat.
Diese Gebote können, wie auch die beiden vorausgegangenen, in ihrer einfachsten und am meisten verdichteten Form in einem Satz zusammengefasst werden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus ging doch einen Schritt weiter, indem er uns auftrug, unsere Feinde zu lieben wie uns selbst. Darauf folgt also, dass wir alle lieben sollen, ohne Ausnahme, und dass wir anderen nichts antun, wovon wir selber nicht wünschen, dass es uns angetan werde. Und so können wir gar nicht anders als ehrlich sein. Wir können nicht anders als die Wahrheit sprechen. Wir können gar nicht anders als andere beschützen und das Recht des anderen auf ein friedvolles und glückliches Leben unterstützen. Wir können nicht anders als die heile, unversehrte Familie, das Heim, den Besitz und die Freiheit unseres Nächsten zu ehren. Wir können nicht anders als Zurückhaltung üben und uns nicht in das Leben unseres Nächsten hineindrängen. Wir behandeln ihn, wie wir uns selbst behandeln, denn er ist wie wir selbst unverletzlich und heilig, eins mit Gott. Stehlen bedeutet, etwas für sich in Anspruch zu nehmen, was einem nicht gehört, und es mein zu nennen. Gehört der Körper, den ich mein Körper nenne, und dieser Verstand, den ich mein Verstand nenne, wirklich mir? Swami bringt uns immer wieder in Erinnerung, dass unser Denken wie ein wild gewordener Affe ist, den wir nicht mal für einen Augenblick unter Kontrolle halten können. Und der Körper ist nichts als eine Wasserblase. Auch über ihn haben wir keine wirkliche Herrschaft. Also gehören sie uns nicht wirklich. Sie sind uns geliehen worden, damit wir den Sinn unseres Erdenlebens erfüllen können. Aus dieser Sicht bedeutet also der Satz, du sollst nicht stehlen, bezeichne nicht etwas als dein Eigentum, was dir gar nicht gehört. Erhebe keinen falschen Anspruch. Was wir mit Recht Gott übergeben können, ist diese falsche Vorstellung von Eigentum. Wir können unser Ego aufopfern und sein Bedürfnis, sich mit fremden Federn zu schmücken, sich als Eigentümer aufzuspielen von etwas, was ihm nicht gehört, Verdienste und Bedeutung für sich in Anspruch zu nehmen, die ihm nicht zukommen, und alle diese wahnhaften Ansprüche auch noch vorzutragen, als bestünde daraus das wahre Selbst. In der Bhagavad Gita ist von einer weiteren Art des Stehlens die Rede. Undankbarkeit. Wer genießt, was die Natur in ihrer Großzügigkeit ihm schenkt, ohne dafür zu danken und ohne dafür ein Opfer zu bringen, ist wahrlich ein Dieb. Die guten Menschen, die nur zu sich nehmen, was vom Opfer übrig blieb, sind befreit von allen Sünden. Jene aber, die alles für sich zubereiten und verzehren, ohne zu opfern und ohne mit den anderen zu teilen, jene Sünder essen Sünde. Einen ähnlichen Gedanken drückt die Isa Upanishad in der ersten Strophe aus, wo geschrieben steht, dass wir nur das wirklich genießen können, worauf wir verzichtet und was wir geopfert haben, und weiter heißt es, begehre nicht das Eigentum des anderen. Sogar das Verlangen nach dem Lohn unserer Arbeit und den Früchten unseres Tuns ist Stehlen, denn rechtmäßig gehören sie Gott, der sie uns verleiht nach seinem Gutdünken. Dadurch, dass wir unser Tun Gott weihen und auf die Früchte unseres Tuns verzichten, werden wir von seinen Folgen befreit. Und dieser Verzicht bringt es mit sich, dass unsere Unterscheidungskraft geschärft und unser Glaube vertieft wird. Stehlen ist also in seiner tieferen Bedeutung nach Nicht-Opfern, Undankbarkeit und Selbstsucht. Das sind Verhaltensweisen, die Kluften und Entzweiung schaffen. Das sind also Feinde, welche die Seele davon abhalten, ihr Ziel zu erreichen. Lüge nicht, betrüge nicht, nörgle nicht, verleumde niemanden, verbreite keinen Klatsch, schimpfe nicht, lege kein falsches Zeugnis ab, all dies ist im achten Gebot gemeint. Es sind Verstöße gegen die Einheit, denn aus ihnen spricht die Diskrepanz zwischen Reden, Denken und Tun. Falsches Zeugnis abzulegen ist die Seinsart des Ego, Täuschung, falsche Vorspiegelungen und verkehrte Darstellung der Sachverhalte werden von ihm in einem Fort produziert. Das Ego lebt davon, dass es eine gesonderte, vorgetäuschte Person schafft und sie ständig füttert und hochpäppelt. Erst wenn wir es schaffen, jegliche Spur dieses falschen Messias auszulöschen, sind wir in der Lage, dem achten Gebot wirklich zu gehorchen und ein gewisses Maß an inneren Frieden zu erlangen. Swami sagt, das Ego sei nur ein Hochstapler, der kein Recht darauf hat, in unserem Wesen eine Rolle zu spielen. Wie ein ungebetener Gast ist es unter einem falschen Vorwand einfach da, und wir werden nicht eher zur Ruhe kommen, als bis wir es mit der Wurzel ausgerottet haben. Die beiden letzten Gebote sagen, hab keine Wünsche, kein Verlangen nach dem, was dir nicht gehört. Hier wird die Notwendigkeit unterstrichen, die Unverletzlichkeit der Familie, des Eigentums und des Reichtums deines Bruders zu achten und das Seine mit der gleichen Fürsorge zu behandeln wie das eigene. Reichtum ist rechtes Tun. Das Wortspiel lautet Property is property, sagt Swami. Und dieses rechte Tun ist Liebe. Liebe ist die Währung, die uns mit allen unseren Mitgeschöpfen in einem Band der gegenseitigen Unterstützung vereint. Jeder von uns befindet sich auf einer anderen Stufe des seelischen Erwachens. Jeder ist dabei, sein eigenes Karma abzutragen und jeder ist gehalten, seinen eigenen Lebensplan zu erfüllen und das heißt, seine ihm auferlegte Pflicht zu tun, gut zu tun. Die Kirschen in Nachbars Garten sehen vielleicht röter aus, aber wenn wir sie essen, müssen wir dafür mit unseren spirituellen Errungenschaften bezahlen. Dann nämlich, sagt die Heilige Schrift, werden wir sicherlich von unserem Weg abkommen und auf den Abwegen enden, verirrt und verloren. In der Gita belehrt Krishna Arjuna, besser die eigene Pflicht schlecht getan als die eines anderen gut. Die Pflicht eines anderen steckt voller Gefahren. Und er fügt hinzu, doch am besten ist, alle Pflichten loszulassen und dich in vollständiger Hingabe mir zu ergeben. Ich werde für alles sorgen, was du brauchst. Das ist also die höchste Lehre, das Leben in dieser Welt betreffend. Wenn wir uns ganz und gar ergeben, wird er für alles sorgen, was wir für das weltliche Leben an Gütern und Dingen brauchen, damit die Seele ihre Aufgabe beenden kann. Gib das kleine Ich auf mit allen seinen Verhaftungen und Wünschen. Halte fest an einer einzigen Verhaftung und einem einzigen Wunsch, nämlich Gott zu erreichen. Verlange nach ihm, ersehne ihn, wünsche ihn, bitte um ihn. Binde dich an ihn. So und nur so werden wir unser Ziel erreichen und dieses Leben heiligen.
damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Sie hörten einen Artikel, den Al-Draka im Sommer Sci-Heft 1990 veröffentlicht hat und die 10 Gebote in einem neuen Licht gezeigt hat. Ganz zum Schluss noch eine Aussage von Satya Sai Baba, die da lautet: Wie können wir überhaupt im Leben zurechtkommen, wenn wir immer wahrhaftig sein sollen? Es ist bei weitem besser, der Wahrheit treu zu bleiben und zu sterben, als in Falschheit zu sterben. Ich bedanke mich bei Jochen Wiegand und bei Inge Sadei für die Gestaltung dieser Sendung. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.